Das Thema heute Morgen hatte ich auf der Einladung umschrieben mit Hinduismus und Buddhismus im Licht der Bibel. Im Nachhinein habe ich dann mir doch überlegt, es ist zu viel in 2 Stunden, 2 Weltreligionen durchzunehmen. Und es wäre dann eine unnötige Hetze. So habe ich mich entschieden, heute Morgen mich auf den Hinduismus zu beschränken. Und schon das ist ja ein gewaltiges, breites Thema, um das an einem Morgen so in der Übersicht zu behandeln. Ich lese nochmals vor, wie ich auf der Einladung das Thema umschrieben habe. Das einstige christliche Abendland ist von Ideen aus östlichen Religionen überflutet worden. Der in 2. Thessalonicher 2, Vers 3 angekündigte große Abfall ist voll im Gang. Immer mehr Menschen im Westen glauben an Reinkarnation und Selbstverwirklichung. Eine gute Kenntnis der Grundlagen des Hinduismus im Licht der Bibel ist eine nützliche Hilfe, um Mitmenschen in unserer Gesellschaft erschreckende Hintergründe ihrer oft nebligen religiösen Vorstellungen aufzuzeigen. Und die Einzigartigkeit des Evangeliums von Jesus Christus wirkungsvoll zu erklären. Der Ausdruck der große Abfall, 2. Thessalonicher 2, Vers 3, hat folgenden Hintergrund. Die Thessalonicher im 1. Jahrhundert waren unter den Einfluss von Irrlehren gekommen. Die haben gesagt, jetzt sind wir bereits in der Endzeit und ihr seid in der Verfolgung der großen Drangsal. Der Tag des Herrn ist angebrochen. Und dann sagt Paulus, das ist alles überhaupt nicht wahr. Bevor nämlich der Tag des Herrn und dieser große Drangsal anbricht, da muss zuerst der Antichrist auftreten. Und zuvor muss der große Abfall stattfinden. Nun, wenn wir heute 2000 Jahre Kirchengeschichte überblicken können, da können wir einiges über dieses Thema der große Abfall sagen. Der größte Bruch im abendländischen Denken hat stattgefunden ab dem 17. Jahrhundert mit der Aufklärungszeit. Die Reformation zuvor im 16. Jahrhundert hat viele unzählige Menschen in Europa zurück zur Bibel geführt und dann kam der Gegenangriff mit der Aufklärungszeit, wo in der intellektuellen Welt massenhaft ein Abfall von dem Gott der Bibel und von seinem Wort stattgefunden hat. Das hat sich philosophiegeschichtlich weiterentwickelt und im 20. Jahrhundert ist das, was in der Aufklärung vorbereitet worden ist, breit in die Volksmasse hineingekommen. Und so erleben wir heute diesen großen Abfall von Millionen, die sich von dem Gott der Bibel abwenden. Aber in dieses Vakuum muss etwas hineinkommen. Und da spielen unter anderem gerade die östlichen Religionen eine hervorragende Rolle. Darum ist es sehr wichtig, dass man diese östlichen Religionen auch etwas kennt und im Licht der Bibel beurteilen kann. Ich hoffe, alle haben das Blatt vor sich. Wem fehlt das noch? Das Blatt der Hinduismus im Licht der Bibel. Zunächst einige Bemerkungen zum Ursprung des Hinduismus. Der Hinduismus ist das Produkt aus vielen Stammesreligionen. Es ist also nicht irgendwie eine Religion und hat nicht irgendwie einen Ursprung, sondern es ist das Produkt aus vielen Stammesreligionen. Einerseits der dunkelhäutigen Urbewohner Indiens, und andererseits der zugewanderten hellhäutigen Arier. Die Arier, die eingewandert sind in der alten Zeit, die waren Japhetiten, also Nachkommen von Japhet, der sich hauptsächlich, also seine Nachkommen, die haben sich hauptsächlich nach Europa ausgebreitet. Aber es gab auch im Vorderen Orient Japhetiten. Das sind diese hellhäutigen Arier, die nach Indien eingedrungen sind. Und zwar, nimmt man wohl zu Recht an, ist das geschehen um 1800 bis 1500 vor Christus. Also im Vergleich zur Bibel in der Zeit der Patriarchen bis zum Auszug aus Ägypten. Das war die Zeit, als diese halbbarbarischen Arier wahrscheinlich von Persien her ins Indusgebiet eingedrungen sind. Damals gab es bereits eine hochstehende Induskultur, eine Hochzivilisation der Urbewohner, die wurde nach und nach durch die Arier zerstört. Aber die Arier waren einfach militärisch überlegen. Sie wollten sich in ihrem Stolz und ihrem Selbstbewusstsein nicht mit den Urbewohnern mischen. Und das ist übrigens die Wurzel für das später entstandene Kastenwesen, wo die Gesellschaft in strenge Kasten geteilt ist, die unüberschreitbar sind. Die Arier pflegten einen Götter- und Opferkult, also Tempel und ähnliche Dinge waren ihnen nicht von Bedeutung, sondern einfach die Götter und die Opfer. Und diese Riten, die sie da ausgeübt haben, die sind in den ältesten hinduistischen Schriften, in den Veden beschrieben. Wir werden dann weiter noch von den Veden sprechen. Der Ausdruck Veda heißt eigentlich Wissen. Und zwar ist gemeint das Wissen um die Götter. Was die Götter der Arier anbetrifft, es waren Naturgötter. Also der Himmel, der Mond, die Sonne, das Feuer und so weiter wurden als Götter verehrt. Mit der Zeit kam es zu einer Religionsvermischung. Das heißt, die Arier haben auch begonnen, die vielen Götter der Urbevölkerung zu übernehmen und in ihre Vorstellungen zu integrieren. So hat es also eine gewaltige Religionsvermischung gegeben. Jetzt wollen wir das im Licht der Bibel untersuchen. Da müssen wir zurückgehen auf 1. Mose 11. Dort haben wir die Urgesellschaft nach der Sintflut. Das haben wir ja vor einiger Zeit an einem Bibelstudientag näher angeschaut, näher betrachtet, die Kapitel 1 bis 11 der Bibel. Wir finden in 1. Mose 11 die Urgesellschaft, die in Babel, also im heutigen Irak, einen Turm baut, der religiöse Bedeutung hatte. Es ging dort um die Abwendung von dem einen wahren Gott und um die Verehrung von Naturgöttern. Also dieser Turm von Babel, der später noch viele Mal kopiert wurde im Nahen Osten, man hat etwa 2 Dutzend solcher Zikkuratu, also solcher Stufentürme, ausgegraben. Das waren eigentlich Tempeltürme, auf deren Spitze dann ein Heiligtum für irgendeinen Naturgott aufgebaut waren. Also da hat sich die Urgesellschaft abgewandt von dem einen Gott, aber zugewandt zu den Naturgöttern und zur Ausübung der Magie. In Jesaja 47, Vers 12 heißt es in Bezug auf Babel, also Babylon, Babel habe von Jugend an Magie getrieben. Die Jugend Babels findet man in 1. Mose 11. Also die ganze Geschichte mit dem Turm, Magie, Okkultismus, Abgötterei, sehr gut. Mit der Sprachenverwirrung und der Zerstreuung der Völker, die darauf gefolgt sind, 1. Mose 10 und 11 berichten darüber, begann die Zeit, die Paulus in Apostelgeschichte 17, Vers 30 nennt, die Zeit der Unwissenheit. Ganz eindrücklich wird die Entstehung der Religionen im Licht der Bibel beschrieben in Römer 1, Vers 18. Ich lese das vor aus der neuen Genfer Übersetzung. Dieser Abschnitt ist besonders schön übersetzt. Wie sieht die Bibel die Entstehung der Religionen? Römer 1, Vers 18. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen, und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigten. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Das war Römer 1, 18 bis 24. Paulus sagte weiter in Apostelgeschichte 14, Vers 16, als er einen heidnischen Stamm besucht hatte, dass dieser Gott, der die Menschen ebenso zerstreut hatte, dass er sie nicht einfach vergessen hatte. Da in Apostelgeschichte 14 lese ich Vers 16, schon Vers 15. Männer, warum tut ihr dieses? Sie wollten nämlich Paulus und seinen Freund Barnabas göttlich verehren. Auch wir sind Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr und verkündigen euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt, zu dem lebendigen Gott, welcher den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist, der in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen in ihren eigenen Wegen gehen ließ. Wiewohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab, eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllend. Also, Paulus erklärt, Gott hat die Völker der Welt ihren eigenen Weg gehen lassen, in dieser Zeit der Unwissenheit, aber er hat sie nicht vergessen und hat ihnen nach wie vor immer wieder Gutes erwiesen. Nun, das zum Ursprung der Religion allgemein und des Hinduismus im Speziellen. Wir haben also den Hinduismus anzusiedeln einige Zeit nach der Zerstreuung und Wegwanderung der Urstämme aus Babylon. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Aspekt des Hinduismus, den ich umschrieben habe mit Pluralismus. Der Hinduismus ist nämlich eine Sammlung vieler Religionen. Und das erklärt nun auch diese enormen Gegensätze. Man findet zum Beispiel im Hinduismus spitzfindige intellektualistische Religionsphilosophie, aber dann auf der anderen Seite auch ganz primitive Opferkulte und Askesenübungen und so weiter. Das hängt damit zusammen, der Hinduismus ist an sich überhaupt offen für jegliche neue Religiosität und saugt alles auf, bis in die heutige Zeit, um sich damit zu bereichern. Der Hinduismus ist also eine ständige Weiterentwicklung, während das Alte bleibt. Und darum kann man sagen, der Hinduismus ist ein riesiges Religionsmuseum. Ja, man findet alles von dieser ganzen Geschichte von fast 4000 Jahren, findet man konserviert nebeneinander. Das Alte blieb und dauernd ist Neues dazugekommen. Es gibt in dieser Religion Angebote für alle Bedürfnisse. Es ist auch die Meinung, jeder kann sich aussuchen, was ihm persönlich passt. Und darum kann man auch keine hinduistische Dogmatik schreiben. Das geht gar nicht. Denn der Hinduismus kann gar nicht auf einen Nenner gebracht werden und Widersprüche stören ihn also den Hindu, überhaupt nicht. Für den Hindu sind Widersprüche eigentlich Ausdruck wahrer Religiosität. Das ist unserem abendländischen Denken natürlich sehr fremd. Wir beharren auf Logik und auf strenge, widerspruchsfreie Abfolge. Aber das stört den Hindu gar nicht, denn er schaut das aus einer ganz anderen Perspektive an. Und auch in unserer Gesellschaft kommt das nun immer mehr. Denn wir wissen, dass das 20. Jahrhundert im Abendland gerade vom pluralistischen Denken geprägt ist. Alles Mögliche kann, soll und muss nebeneinander existieren. Und darum ist natürlich das Abendland heute auch sehr offen für diese östliche Religion. Heute steht im Vordergrund in unserer Gesellschaft die neue Toleranz. Sie toleriert alles außer Absolutheitsansprüche. Das ist auch nicht ganz logisch. Man toleriert alles außer. Aber das ist die neue Toleranz. Wichtig ist nur, es stimmt für mich. Du kannst alles glauben, was du willst. Es muss einfach für dich muss es stimmen, aber nicht für mich. Also diese Subjektivität und diese neue Toleranz, indem man sagt, es gibt gar nichts Absolutes, das prägt das Abendland, aber das prägte schon längst den Hinduismus. Denn der Hindu sagt, alle Religionen haben Wahrheit. Nur hat der Hinduismus die Wahrheit in höchster Potenz. Aber das ist eigentlich nur relativ mehr. Die Wahrheit liegt in allen Religionen. Und dieses Denken entspricht gerade dem Zeitgeist in unserer Kultur heute. Und im Licht der Bibel betrachtet, gibt es hier Konflikte. Jesus Christus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jedes Mal, auch im Grundtext, mit bestimmtem Artikel. Also nicht eine Wahrheit, sondern die Wahrheit. Nicht ein Weg, sondern der Weg. Das passt nicht zum Hinduismus und passt auch nicht mehr zum pluralistischen Denken im Abendland. Eben die neue Toleranz akzeptiert alles außer das. Aber auch die Christen, auch bibeltreue Christen, sind heute angesteckt von dem Zeitgeist der Toleranz, dass man alles stehen lassen will. Und man denkt auch, diese Toleranz ist auch nötig, wenn man eine Erweckung möchte. Aber denken wir mal zurück an die Reformation. Das war eine der größten Erweckungen überhaupt in den letzten 2000 Jahren. Und die kam gerade dadurch, dass Luther intolerant war. Aber im guten Sinn intolerant. In dem Sinn, dass er gesagt hat vor dem Reichstag in Worms, hier stehe ich, Gott helfe mir, ich kann nicht anders. Jetzt gerade vor kurzem ist ja dieses gemeinsame Abkommen unterschrieben worden zwischen der katholischen Kirche und der lutherischen. Und was zeigt das? Das ist Ausdruck davon, ich kann auch anders. Ja? Das ist die Verleugnung der Reformation. Aber gerade diese Intoleranz, die nicht sagt, jetzt wollen wir die Andersdenkenden, die wollen wir jetzt bestrafen. Aber Luther war überzeugt aus der Bibel, dass das, was er gefunden hat, wirklich die Wahrheit ist. Und darum sagt, ich kann nicht anders. Und dadurch ist die große Erweckung gekommen. Und wenn wir Erweckung wollen heute, wenn es auch nur im Kleinen ist und regional, dann ist es nötig, dass wir zur Wahrheit 100% stehen. Also in dem Sinn, hier stehe ich, Gott helfe mir, ich kann nicht anders. Das erste Gebot im Dekalog, in den 10 Geboten, verbietet den Pluralismus, den religiösen Pluralismus. 2. Mose 20, also das ist die Grundlage der Tora, des Gesetzes Mose. Die 10 Gebote fassen nämlich die Hunderten von Tora-Geboten zusammen. Ich lese 2. Mose 20, Abvers 1. Und Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Ewige, dein Gott, der ich dich herausgeführt habe aus dem Land Ägypten. Um 1500 vor Christus. aus dem Haus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Also nicht Gott und andere Götter. Das erste Gebot verbietet den Pluralismus. Nur den einen Gott darf man verehren. Und weiter geht es in der Bibel nicht um eine freie Auswahl. Das wird zwar oft bei Evangeliumsverkündigungen gesagt, Gott bietet seine Liebe an und wir dürfen wählen. Wir dürfen frei wählen, ob wir das wollen oder nicht. Das stimmt nicht. In Athen, auf dem Areopag, vor dem Areopag, sagte Paulus in Apostelgeschichte 17, Vers 30, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, das war die Zeit nach der Völkerzerstreuung, 1. Mose 11, bis jetzt zum Kommen des Erlösers Jesus Christus. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle an allen Orten Buße tun sollen, weil er einen Tag gesetzt hat, an welchem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn auferweckt hat aus den Toten. Also, Gott gebietet den Menschen, an allen Orten Buße zu tun. Das heißt, ihre Schuld zu bereuen und Gott zu bekennen. Es ist ein Befehl. Nun, ein interessantes Beispiel für Pluralismus in der Bibel findet man bei dem dämonischen Wahrsagegeist in Philippi, Apostelgeschichte 16, Vers 16. Paulus hatte in Philippi evangelisiert, die frohe Botschaft verkündigt, und da liest man 16, 16, es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine gewisse Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte, eigentlich einen Pythonsgeist, das heißt einen dem Apollo, von Apollo herkommenden Geist, die einen Wahrsagegeist hatte, welche ihren Herren vielen Gewinn brachte durch Wahrsagen. Diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach, diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch einen Weg des Heils verkündigen. Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber tief betrübt wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir, in dem Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Also, wir haben hier ein eindrückliches Beispiel von dem Versuch, selbst das Evangelium in die heidnische, griechische Götterwelt zu integrieren. Denn dieser Dämon sagte, das sind Menschen, Knechte Gottes des Höchsten. Das war also ganz positiv. Hätte man denken können, ja, das ist doch eine offene Türe. Die haben irgendwie noch ein Feeling für das Evangelium. Nun muss man sich fragen, was hat diese Frau unter dem höchsten Gott verstanden? Das, in ihrer Religion war das Zeus. Und Zeus, wie er beschrieben wird in der griechischen Mythologie, das kann man überhaupt nicht irgendwie zusammenbringen mit dem höchsten Gott der Bibel. Das geht nicht. Und sie sagt, die euch einen Weg des Heils verkündigen. Im Griechischen fehlt der bestimmte Artikel. Also es gibt vielleicht Bibeln, die haben übersetzt, die euch den Weg, aber besser ist übersetzt hier, einen Weg des Heils verkündigen. Einen unter vielen. Also da haben wir ein eindrückliches Beispiel von negativem Synkretismus, also Religionsvermischung. Weitere Beispiele, das goldene Kalb nach dem Auszug aus Ägypten. Wenn Sie nachlesen in 2. Mose 32, 4 bis 5, da haben die Israeliten dieses goldene Kalb Jahwe genannt. Das heißt, das ist der Gott Jahwe, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Das goldene Kalb kannten sie aus Ägypten, das hängt zusammen mit dem Apis-Kult, mit dem Stierkult in der ägyptischen Religion. Sie haben das vermischt mit dem Yahweh-Kult, mit dem Kult des Gottes Israels. Sie sagten, morgen ist ein Fest dem Yahweh. So wurde das vermischt. Dann weiter ein Beispiel, 1. Könige 12, 28. Als das Nordreich sich abgespalten hatte, da hat der erste König dort den Kälberkult in Dan und Bethel errichtet. Und auch das war eine Vermischung mit der israelitischen Religion des einen wahren Gottes. Neutestamentlich möchte ich noch verweisen auf 1. Timotheus 6, Vers 20 bis 21. Dort spricht Paulus die Gnosis an. Das war eine der stärksten Religionsströmungen im ersten Jahrhundert, die sich auch ins Christentum hinein einschleichen konnte. Das war die Gefahr Nummer 1 im ersten Jahrhundert. Und Paulus schreibt, O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du dich von den ungöttlichen, eitlen Reden und Widersprüchen der fälschlich sogenannten Gnosis, Kenntnis oder Erkenntnis, wegwendest, zu welcher sich bekennend etliche von dem Glauben abgeirrt sind. Die Gnade sei mit dir. Die Gnosis war eine Vermischung von griechischer Philosophie, Platonismus und so weiter mit dem Christentum. Und feierlich endet der 1. Timotheusbrief mit einer Warnung, sich wirklich ganz deutlich von der Gnosis zu distanzieren. Also das zum Thema Pluralismus im Hinduismus und dieser Exklusivismus in der Bibel. Nun, die drei Kennzeichen des Hinduismus. Wann ist jemand ein Hindu und wann nicht? Warum sind Buddhisten, die eigentlich so viel mit dem Hinduismus teilen, der Buddhismus ist ja viel später, 1000 Jahre später, nach der Entstehung des Hinduismus, entstanden aus dem Hinduismus heraus. Und sie glauben viele, viele Dinge auch, die man im Hinduismus glaubt. Und trotzdem sind sie keine Hindus, die Buddhisten. Also erstens ist Voraussetzung das Bekenntnis zu den Veden. Das sind diese ältesten hinduistischen Schriften, die auf die Zeit um 1500 vor Christus zurückgehen, also etwa die Zeit von Mose. Zweitens, Anerkennung des Kastenwesens. Das lehnt zum Beispiel der Buddhismus ab. So wie auch die Veden keine Autorität haben im Buddhismus. Das Kastenwesen wird im Buddhismus abgelehnt, aber um ein Hindu zu sein, muss man das Kastenwesen anerkennen. Das Kastenwesen ist eine nationale Geburtsgemeinschaft. Und zum Hinduismus kann man eigentlich gar nicht übertreten. Man muss in einer Kaste geboren sein, sonst ist man kein richtiger Hindu. Und als Hindu kann man die Kaste auch nie wechseln. Drittens, der Glaube an Dharma, das Weltgesetz, davon wird nachher noch mehr die Rede sein, an Karma, das Vergeltungsgesetz, und an Sansara, den Geburtenkreislauf. Diese Dinge werden auch im Buddhismus geglaubt, aber das reicht noch nicht, um ein Hindu zu sein. Darum trennt man Buddhismus also von Hinduismus. Ich habe gesagt, man kann keine Dogmatik schreiben, kein Lehrgebäude des Hinduismus, aber man kann wenigstens sagen, diese drei Punkte sind essentiell, also wesentlich für den Hinduismus. Nun einige Gedanken dazu im Licht der Bibel. Gerade was der Glaube an Sansara, an den Geburtenkreislauf betrifft. Wenn der Mensch so die Welt betrachtet und darüber nachsinnt, dann merkt er irgendwie, alles läuft in einem Kreis ab. Das hat auch Salomo, dieser weiseste Mann aus dem Osten, so gesehen und betrachtet. Ich lese aus Prediger 1. Vers 4 bis 11. Und diese Überlegungen über diesen Kreislauf hat Salomo dazu geführt, dass er gesagt hat, Eitelkeit der Eitelkeiten oder totale Sinnlosigkeit, alles ist sinnlos und hohl. Prediger 1, Vers 4. Ein Geschlecht geht und ein Geschlecht kommt. Aber die Erde besteht ewiglich. Also diesen Wechsel der Generationen, während die Erde einfach da ist. Vers 5. Und die Sonne geht auf und die Sonne geht unter und sie eilt ihrem Orte zu, wo sie aufgeht. Also wenn wir den Lauf der Sonne betrachten, es ist immer ein Kreislauf. Und wir wissen genau, am Abend geht sie im Westen unter und am nächsten Morgen kommt sie aus dem Osten wieder empor. Vers 6. Der Wind geht nach Süden und wendet sich nach Norden. Sich wendend und wendend geht er und zu seinen Wendungen kehrt der Wind zurück. Die moderne Meteorologie hat ja entdeckt im 20. Jahrhundert, dass es ein Windsystem gibt von Norden nach Süden, das effektiv als Kreislauf verläuft. Also von Europa bis Afrika und wieder zurück. Diesen Kreislauf beschreibt Salomon, er sagt, der Wind geht immer wieder zu seinen Wendungen zurück. Der Windkreislauf. Vers 7. Alle Flüsse gehen in das Meer und das Meer wird nicht voll. Vielleicht haben wir auch schon gestaunt. Das Meer wird nie voll. Ja, Salomo erklärt den Wasserkreislauf vor 3000 Jahren. An den Ort, wohin die Flüsse gehen, dorthin gehen sie immer wieder. Ja, natürlich, das Wasser geht ins Meer. Dort gibt es eine unvorstellbare, gewaltige Verdunstung. Und dieses verdunstete Wasser kommt in Wolkenform wieder aufs Festland, regnet sich hier aus, haben wir gemerkt heute Morgen etwas davon. Das gleiche Wasser, das schon so unendlich viele Male im Meer war, das kommt wieder hierher, geht in unsere Flüsse und die gehen wieder ins Meer und das Meer wird nicht voll. Es ist einfach ein Kreislauf und immer dasselbe, so langweilig, ja. Und weiter sagt Salomo, Vers 8, alle Dinge mühen sich ab, niemand vermag es auszusprechen, das Auge wird des Sehens nicht satt und das Ohr nicht voll vom Hören. Das, was gewesen, ist das, was sein wird. Und das, was geschehen, ist das, was geschehen wird. Und es ist gar nichts Neues unter der Sonne, gibt es ein Ding, von dem man sagt, siehe, das ist neu. Längst ist es gewesen in den Zeitaltern, die vor uns gewesen sind. Da gibt es junge Damen, die haben so hochgeknöpfte Stiefel, ist das schon wieder out. Aber das hat noch meine Großmutter gehabt, solche Schuhe. Aber wir haben nie gesagt, dass sie cool sei. Es war einfach unsere Großmutter. Wir hatten sie lieb. Also, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Vers 11, da ist kein Andenken an die Früheren. Und für die Nachfolgenden, die sein werden, für sie wird es auch kein Andenken bei denen geben, welche später sein werden. Es ist eine Tatsache, diese Kreisläufe im Leben. Und sie könnten zu einer gewissen philosophischen Verzweiflung führen. Und das führen sie auch bei vielen Menschen. Ferner, in Jakobus 3 wird ausdrücklich gesprochen über das Rad der Natur. 3, Vers 6. Im Grundtext steht das Rad der Natur. Es wird oft übersetzt mit der Lauf der Natur oder etwas Ähnliches. Das Rad der Natur wird ausdrücklich erwähnt in der Bibel. Nun, gewaltig ist Folgendes. In Hesekiel 1, da sah der Prophet eine Vision, der Himmel war offen und er sah den Thronwagen Gottes. Wie Cherubim, Engel, Gottes Thron tragen und dieser Thron hat Räder. Der Gott der Bibel ist kein statischer Gott, sondern ein dynamischer Gott, der handelt in der Geschichte, nicht einfach passiv da ist, wie die hinduistischen Götter, sondern aktiv handelt, eingreift. Sein Thron hat sogar Räder. Die werden beschrieben in Hesekiel 1, Vers 15. Eben, ich werde hier ein bisschen breiter, weil das Raddenken, der Samsara-Glaube ganz entscheidend ist für den Hinduismus und auch für den Buddhismus. Hesekiel 1, Vers 15. Und ich sah die lebendigen Wesen, diese Cherubim, und siehe, da war ein Rad auf der Erde neben den lebendigen Wesen nach ihren vier Vorderseiten. Das Aussehen der Räder und ihre Arbeit war wie der Anblick eines Chrysolits. und die vier hatten einerlei Gestalt. Und ihr Aussehen und ihre Arbeit war, wie wenn ein Rad inmitten eines Rades wäre. Wenn sie gingen, so gingen sie nach ihren vier Seiten hin. Sie wandten sich nicht, wenn sie gingen. Und ihre Felgen, sie waren hoch und furchtbar. Und ihre Felgen waren voll Augen ringsum bei den Vieren. Bis Vers 18. Also diese Räder spielen eine gewaltige Rolle in Verbindung mit dem Thron Gottes. Wichtig ist nun Folgendes, diese Räder bewegen sich immer vorwärts, nie rückwärts. Der Thronwagen kann in alle Richtungen gehen, aber jede Richtung ist quasi Vorderseite, nicht ein Umdrehen. Nun, das Raddenken ist richtig. Aber es ist nicht ein Rad an Ort, ein sinnloses Zyklusverfahren an einem Ort, sondern diese Räder gehen vorwärts. Das heißt, Gott regiert diese Welt so, dass sie seinen Plänen und seinem Ziel immer näher kommen. Es gibt eine Vollendung der Geschichte. Man muss nur das Buch Offenbarung lesen. Offenbarung 21 mit einem neuen Himmel und einer neuen Erde und so weiter. Oder Offenbarung 20 mit dem tausendjährigen Friedensreich des Messias zuvor. Die Geschichte ist zwar so, dass es in Kreisen abläuft, Sonnenkreislauf, dann der Jahreskreislauf, der Jahreszeitenkreislauf und so weiter, aber es geht mit jedem Tag dem Ziel Gottes näher. Und da haben wir einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen hinduistischem Denken und biblischem Denken. Man kann sagen, typisch für das Denken in der Bibel ist ein geschichtliches Denken. Das finden wir im Hinduismus überhaupt nicht. Hinduismus ist ungeschichtlich, ahistorisch. Es geht nur um den Kreislauf an sich, aus dem man um jeden Preis ausbrechen sollte, denn der Kreislauf ist sinnlos. Aber wir haben in der Bibel das lineare, heilsgeschichtliche Denken. Also Kreislaufdenken kontra lineares Denken. Und das ist eigentlich für Europäer selbstverständlich. Jeder hat die Geschichte so gelernt in der Schule, dass sie von Zeitalter zu Zeitalter vorwärts schreitet, von Epoche zu Epoche. In der Schule haben wir nicht das Kreislaufdenken gelernt, sondern das lineare. Aber woher haben die Geschichtslehrer dieses lineare Denken? Das kommt aus der Bibel. Dieses Geschichtsbewusstsein, das wir im Abendland entwickelt haben, das kommt aus der Bibel. Und es geht hin auf eine Vollendung. Also der Moment und der einzelne Tag ist im Licht der Bibel nicht sinnlos, sondern Bewegung hin auf die Vollendung. Jetzt kommen wir haben noch einige Minuten bis zur Pause, zu den Grundanschauungen des Hinduismus. Da sind zuerst zu nennen, es gibt heilige Schriften, die werden als heilsnotwendig betrachtet im Hinduismus. Das sind zunächst diese Veden, die ja zurückgehen auf die Zeit um 1500 vor Christus, auf Sanskrit, dieser altindischen, hochkomplexen Sprache geschrieben. Im Sanskrit hat man 8 Fälle beim Nomen und es gibt hunderte von Verbalformen. Ganz großartige Sprache. Da findet man Opfergedichte, Rituale und so weiter. Spätere Schriften sind die sogenannten Brahmanas ab 1000 vor Christus. Man kann sie als Fortsetzung der Veden mit Ritualbeschreibungen und so weiter umschreiben. Später kommen die Upanishaden ab 800 vor Christus. Das sind nun sehr intellektualistische Bücher. Es geht hier um philosophische Spekulation. Und hier in den Upanishaden, da findet man die philosophischen Grundanschauungen des Hinduismus formuliert. Später kommt dann noch die Bhagavad Gita dazu, um 200 vor Christus. Ich komme darauf nochmals zurück, aber einfach so als Übersicht. Eine weitere Grundanschauung des Hinduismus ist die, die Religion wird betrachtet als eine ewige Religion ohne Anfang. Religion wird betrachtet als ein anfangsloser Prozess. Diese Religion ist nicht, so nach dem Hindu-Denken, nicht erst in diesem Zyklus der Welt entstanden, sondern die gab es auch schon in früheren Welten. Also ein anfangsloser Prozess, und darum hat man auch kein Interesse an einem Religionsstifter. Man spricht von keinem Religionsstifter des Hinduismus. Im Buddhismus schon, aber Buddhismus ist nicht Hinduismus, das habe ich schon erklärt. Dann ein weiterer Grundbegriff, das ist Brahman. Das kann man auf Deutsch umschreiben mit kosmische Kraft, Urwirklichkeit, das höchste unpersönliche Absolute oder die Weltseele. Und es wird gelehrt, die Welt fließe immer wieder neu aus Brahman hervor. Das ist ein ewiger Kreislauf von Entstehen, Bestehen und Vergehen. Und unsere Welt heute, die sei nur einfach ein solcher Kreislauf, der einmal aus Brahman hervorgeflossen ist, jetzt besteht, aber sie wird wieder vergehen und in Brahman zurückkehren. Und später wird wieder eine neue Welt aus ihm herausfließen. Aber wichtig ist noch folgende Vorstellung. Die Welt geht zwar aus Brahman hervor, ist aber nicht Brahman. Sondern, und jetzt wieder ein Stichwort, sie ist Maya. Schein. Nur Schein und Trug. Also letztlich ist alles, was wir erleben und sehen, nach hinduistischer Auffassung, nur Schein und Trug. Es ist nicht Wirklichkeit. Wirklichkeit ist nur Brahman. Und das führt natürlich zu einer Verachtung der Natur, dessen, was wirklich da ist. Wie kann man mit dieser Ansicht Freude haben an Schweizer Bergen und an alten Flora? Und es gibt auch eine schöne Blume hier unten. Und so weiter. Welche Bedeutung kann die Liebe in der Ehe haben? Ja, ich meine, eigentlich ist es ja sowieso nur Schein, dass es meine Person gibt. Ja, also ich liebe meine Frau, ja, was soll das? Meine Frau, das ist eigentlich nur Einbildung. Denn die Person an sich gibt es nicht. Es ist alles Maya, Scheinwelt. Das ist ein Problem in hinduistischen Ehen. Nun, das betrachtet im Licht der Bibel. Die Bibel sagt, Gott allein ist ewig. Jesaja 42, Vers 8 sagt der Herr, mein Name ist Yahweh, das heißt der ewig Seiende, Unwandelbare. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen, auch nicht den geschnitzten Bildern. Das heißt also, es gibt nichts anderes, als das ewig ist, außer Gott selbst. Er ist der Schöpfung und die Schöpfung ist ganz klar von ihm geschieden. Die Natur ist nicht aus Gott herausgeflossen, sondern Gott hat sie erschaffen. Der erste Bibelvers, 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Wir haben in der Schule gelernt, Satzteile auseinanderzunehmen. Da haben wir gelernt, dass in diesem Fall Gott ist das Subjekt. Die Himmel und die Erde ist Objekt. Also Subjekt und Objekt ist ganz eindeutig voneinander geschieden. Himmel und Erde ist nicht Gott und Gott ist nicht Himmel und Erde. Aber im Hinduismus wird das alles miteinander zusammengefügt. Objekt und Subjekt wird nicht unterschieden. Ganz wichtig ist der biblische Begriff dort für erschaffen, schuf Gott. Bara meint also mitnichten etwas, das herausfließt, sondern es meint etwas erschaffen, hinstellen, dass es vorher noch nie gegeben hat, das völlig neu ist. Und die Schöpfung ist Gottes sehr gutes Werk, das heißt nämlich sechsmal und Gott sah, dass es gut war, und beim siebten Mal, 1. Mose 1, Vers 31, sieht Gott, dass es sehr gut war. Das war erst nach der Erschaffung der Frau. Ja, das ist so. Dann wird die Schöpfung sehr gut. Die Bibel stellt sich somit positiv zu Materie, Körper, Ehe, Sexualität, in der Ehe natürlich, und in der Gottheit selber unterscheidet die Bibel drei Personen in interaktiver Gemeinschaft. Also nicht wie Brahman ein unpersönliches Absolutes, sondern es gibt hier Gemeinschaft von Liebe zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Es ist Zeit für Pause. Wir sind vor der Pause stecken geblieben bei den Grundanschauungen des Hinduismus. Jetzt kommen wir zu dem Begriff Atman. Das bedeutet das Selbst. Der Hindu erklärt es als das Innerste, der innerste Kern des Menschen. Und wichtig ist nun die Behauptung, Atman ist gleich Brahman. Das innerste Feuer gewissermaßen des Menschen, das ist mit Brahman identisch. Nur weiß das der Mensch nicht mehr und er empfindet es nicht mehr. Im Hinduismus ist es nun die Grundaufgabe, dass der Mensch die Übereinstimmung mit Brahman neu erkenne. Und das bedeutet, ungeschminkt gesagt, der Mensch sei göttlich. Er ist ein Teil Gottes, des unpersönlichen Brahman-Gottes. Und damit wird auch deutlich diese Grundauffassung, alles sei eins, eine Einheit. Und es geht also darum, dass der Mensch gewissermaßen seine Personhaftigkeit verliert und letztlich in Brahman aufgelöst aufgeht. Nun, im Licht der Bibel können wir darin erkennen die Lüge Satans. Denn als die Schlange vor dem Fall zu Eva kam, sagte sie, ihr werdet sein wie Gott. Und das war eigentlich der Auslöser, dass Eva bereit war zur Rebellion gegen Gott. Ihr werdet sein wie Gott. Aber die Bibel zeigt uns, der einzelne Mensch ist erstens eine wirkliche Person. Die Personhaftigkeit ist nicht Einbildung nach der Bibel, sondern Wirklichkeit. Und diese Personhaftigkeit, die bleibt für alle Ewigkeit. Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also die Liebe Gottes bezieht sich auf mein persönliches Ich. Und in Matthäus 8, Vers 11 erklärt der Herr Jesus, wie in dem Reich der Himmel, im zukünftigen tausendjährigen Friedensreich, da werden Abraham, Isaak und Jakob kommen und sie werden mit den Menschen im Friedensreich hier auf Erden zusammen essen. Das heißt, die Personen Abraham, Isaak und Jakob, die sind nicht mit dem Tod irgendwie aufgelöst worden, sondern in der Auferstehung kommen sie wieder und sind erkennbar als Abraham, Isaak und Jakob. Die Personhaftigkeit ist bleibend. Im Hinduismus hingegen haben wir die Leugnung des Menschen als Einheit von Geist, Seele und Körper. Aber gerade das ist eine wichtige Grundlehre über den Menschen. 1. Thessalonicher 5, Vers 23 sagt Paulus, euer ganzer Geist, Seele und Leib soll von Gott bewahrt werden. Jeder Aspekt des Menschseins ist vor Gott wichtig. Und nun sehen wir, im Hinduismus ist zum Beispiel der Körper letztlich beachtet. Denn gerade im Wiedergeburtsdenken, im Reinkarnationsdenken, da geht es gewissermaßen darum, der innerste Kern des Menschen, der schlüpft weg und der kann in irgendeinen anderen Körper schlüpfen in einem nächsten Leben. Er geht nicht zurück in seinen ursprünglichen Körper. Das ist letztlich Verachtung des Körpers. Und müssen wir sagen, das ist diametral der biblischen Lehre entgegengesetzt, wo der Mensch erschaffen worden ist von Gott in seinem Bild, aber als Einheit von Geist, Seele und Körper. Ich habe schon verschiedentlich hingewiesen auf die Gnosis, der größte Angriff im ersten Jahrhundert auf das Christentum, von innen her. Die Gnosis hat aus dem Platonismus genau auch diesen Gedanken der Körper- und Materieverachtung übernommen. Die Gnosis hat sogar gelehrt, dass die Materie, die Welt, die wir sehen, die ist von einem bösen Gegengott erschaffen worden. Also alles Körperliche ist letztlich etwas Negatives und Schlechtes. Der Mensch muss mit Übungen sich hinaufarbeiten und das Geistige, das Oberste erlangen und letztlich das Körperliche abstreifen. Und dadurch, weil die Gnosis in die Kirche hineingekommen ist, dadurch ist dann auch die Körperverachtung und die Eheverachtung und damit die Sexualitätsverachtung ins Christentum hineingekommen. Das kam aber ganz eindeutig von außen her über das griechische Heidentum hinein. Und zwischen Hinduismus und griechischem Denken bestehen sehr viele Übereinstimmungen in der Philosophie. Zum Beispiel das Reinkarnationsdenken, das findet man auch bei den alten Griechen. Da muss man gar nicht erst nach Indien gehen. Und übrigens, für Schweizer noch näher, die Kelten glaubten auch an die Reinkarnation. Und die Helvetier, das waren Kelten, nicht Germanen, Kelten. Die haben das Denken auch gehabt. Aber letztlich ist das eine Verachtung des Körpers. Es wird nicht geglaubt an Auferstehung, wo der Körper, den mir Gott gegeben hat, der wird in der Auferstehung wiederkommen. Von Gott vollkommen gemacht, umgewandelt, aber es ist essentiell der gleiche Körper. Im Wesen der gleiche Körper. Der Herr Jesus ist gestorben, sein Körper wurde ins Grab gelegt und dieser Körper ist am dritten Tag auferstanden. Es wird nirgends gesagt, seine Seele sei auferstanden. Er hat seinen Geist in die Hände des Vaters befohlen, als er am Kreuz gestorben ist. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Aber am dritten Tag ist nicht der Geist auferstanden, sondern der Körper ist aufgestanden. Denn der ist ja gelegen. Er ist auferstanden mit Geist, mit seinem menschlichen Geist und seiner menschlichen Seele verbunden worden. Das ist der auferstandene Christus. Als er Lukas 24 den Jüngern erschien, sie meinten, ein Gespenst zu sehen, sagt er, rührt mich an und seht, ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, das ich habe. Also ganz wesentlich, die Auferstehung des Körpers, weil für Gott der Körper wichtig ist. Ich habe jetzt das mehr betont, weil gerade immer wieder im Christentum Körperfeindlichkeit vorgeworfen wird. Aber alles, jeder Aspekt ist für Gott wichtig. Darum nicht ein Schlüpfen von einem Körper in den anderen, sondern den Körper, den Gott uns gegeben hat, das gehört zu unserem Wesen. Und noch etwas, in Johannes 19 wird sogar von dem Körper des Herrn, als sein Geist und seine Seele schon im Paradies war, wird gesagt, dass Jesus im Grab lag. Johannes 19, Vers 42. Dorthin nun, in diese neue Gruft, dorthin nun, wegen des Rüsttags der Juden, weil die Gruft nahe war, legten sie Jesus. Wir würden sagen, ja, aber da muss man sagen, legten sie den Körper von Jesus. Aber der Text sagt, legten sie Jesus. Das heißt also, der Körper gehört so essentiell, so wesenhaft zur Persönlichkeit, dass gesagt werden kann, Jesus lag im Grab. Also da lag nur sein Körper dort. Also das sage ich so, um den Kontrast deutlicher zu machen.